Der Pudel und der Kern. Philosophie to go.
To go. To go.
Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Freundlichkeit. Darüber wollen wir heute nämlich sprechen mit Nora Blum, die wir bei uns in der Leitung oder bei uns begrüßen im Interview und dafür eine Leitung nach Berlin gelegt haben, wo sich die Nora zugewählt hat. Hallo Nora.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Hallo Nora.
Und natürlich auch hallo an dich, Albert.
Hallo Jan.
Und hallo an euch da draußen. Wir wollen heute nämlich das Thema Freundlichkeit besprechen. Ein, wie ich finde, enorm wichtiges Thema, was häufig eher so als unscheinbar wahrgenommen wird, wenn man mal so ein Lächeln bekommt oder ein offenes Ohr von jemandem, mit dem man gar nicht gerechnet hat. Also möglicherweise ist die Freundlichkeit eines dieser Themen, die unser Zusammenleben erst lebenswert macht. Ich möchte einsteigen mit einer, es ist keine ganz persönliche Erfahrung, aber mein Bruder hat vor ungefähr 15, 16 Jahren so ein Erlebnis gehabt. Sein Traumarbeitgeber, eine große Unternehmensberatung, hat mit ihm einen langen Bewerbungsprozess durchgeführt. Nach dem dritten Gespräch sollte es dann zu einer Entscheidung kommen. Und letztlich hat er den Job nicht bekommen, und zwar mit der Begründung, dass er aus der Sicht dieser Unternehmensberater zu freundlich rüberkam. Also er war, ja, vielleicht kann man auch sagen, wirkte da vielleicht zu soft, oder das war wirklich das ganz konkrete Feedback. Wir haben so harte Themen hier zu bearbeiten und wir fürchten, dass du da einfach zu freundlich bist, um die dann auch durchzusetzen. War damals natürlich noch viel jünger, aber halt mega enttäuscht logischerweise. Und ich fand es eine total ungewöhnliche und auch so ein bisschen schwierige Begründung, warum man nicht mit jemandem arbeiten will. Weil meine Erfahrung ist, sowohl im Arbeitskontext als auch im privaten Umfeld, dass Freundlichkeit einfach ganz viel ermöglicht in der Zusammenarbeit. Und deswegen möchte ich einsteigen mit der Frage, Nora, an dich, wie du diese Entscheidung der Unternehmensberatung siehst, dass Freundlichkeit eher so ein Ausschlusskriterium möglicherweise ist.
Ja, ich finde es schade zu hören, aber es ist doch etwas, was mir auch selbst immer mal wieder begegnet ist in meiner unternehmerischen Arbeit, muss ich sagen. Ich glaube, das geht zurück auf ein großes Missverständnis, das da ist, dass Menschen glauben, wir müssten uns im Job entscheiden. Wir können entweder erfolgreich sein oder freundlich. Wir können entweder irgendwie selbstbestimmt unsere Interessen vertreten, aber da müssen wir hart sein. Und aus meiner Sicht können wir beides sein. Also wir können sehr wohl unsere Interessen vertreten und gleichzeitig aber weich und respektvoll zu Menschen sein. Und ich glaube, dass wir sehr oft denken, dass das eine das andere eben ausschließt und verwechseln Freundlichkeit mit so ein bisschen dieser, ich sag mal, Naivität vielleicht oder diesem Verhalten, dass man zu allem Ja und Amen sagt, dass man sich nicht durchsetzen kann, dass man so ein bisschen der oder diejenige ist, bei dem alles abgeladen werden kann, weil die Person sagt ja eh nichts. Und das hat aus meiner Sicht überhaupt nichts mit Freundlichkeit zu tun. Das ist eher Nachgiebigkeit oder Konfliktscheu von mir aus sogar. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir über dieses Missverständnis aufklären und genau wie du sagst, Menschen zeigen können, dass beides geht. Also, dass wir freundlich sein können und gleichzeitig aber im Job erfolgreich sein können. Und das ist übrigens auch das, was Studien zeigen.
Ja, zum Glück war es dann ja auch so, dass mein Bruder anderweitigen Einstieg gefunden hat und dann durchaus auch sehr erfolgreich wurde. Und ich glaube eben auch, weil es ein Typ ist, mit dem man gut arbeiten kann, mit dem man gut auskommt, der eben vielleicht ohne Ellenbogen seine Themen durchsetzt. Aber ich möchte noch kurz einleiten zu dir, Nora. Nora Blum, mit der wir heute sprechen. Das meiste, was du heute sagst, hast du dir nicht selbst ausgedacht, sondern bist eben studierte Psychologin, hast dich auf der Basis von Studien sehr stark mit dem Thema Freundlichkeit befasst, bist eben auch Autorin und hast das Buch Radikale Freundlichkeit rausgegeben, veröffentlicht, warst damit auch auf der Spiegel-Bestsellerliste. Also insofern, ich glaube, du bist, man kann wirklich sagen, die Expertin für dieses Thema Freundlichkeit. Ansonsten noch zu deinem Hintergrund, du nach deinem Studium relativ schnell, soweit ich es verstanden habe, hast du dich als Unternehmerin auch verwirklicht, hast da eben auch gezeigt, dass man mit Freundlichkeit auch unternehmerisch erfolgreich sein kann, mit einer App zum Thema psychologische Fürsorge, Mental Health würde man wahrscheinlich heute als Stichwort dazu noch mit in den Ring werfen. Die App heißt Self-API, spreche ich das richtig aus?
Sprichst du richtig aus, steht für Self und Therapy, also Selbsttherapie, deswegen Self-API, genau.
Okay, genau. Und bist da allerdings gerade, hast dich da vor einem Jahr ungefähr zurückgezogen aus dem Unternehmen und bist mittlerweile Mutter einer kleinen Tochter, wenn man so viel verraten darf.
Darf man, genau so ist es. Ich habe fast mein gesamtes Berufsleben Startup gegründet und aufgebaut, im Gesundheitsbereich um Menschen mit psychischen Belastungen zu helfen. Und es war wirklich eine wahnsinnig coole Reise mit allen Höhen und Tiefen. Und mir wurde im Job auch immer mal wieder gespiegelt, ich würde nicht die notwendige Ellenbogenmentalität mitbringen, die es im Unternehmenskontext so braucht. Und das ist auch ein Grund, warum ich mich danach so intensiv mit dem Thema Freundlichkeit beschäftigt habe, weil ich meine Freundlichkeit immer als Haupterfolgsfaktor für meine unternehmerische Laufbahn gesehen habe. Und es ist, wie du sagst, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, Menschen wollen gerne mit Menschen zusammenarbeiten, die sie mögen. So, mit denen sie irgendwie nett im Gespräch sind. Und gleichzeitig hatten wir auch immer super loyale Mitarbeitende bei uns im Team, die auch in schwierigen Zeiten bei uns geblieben sind aufgrund meiner Freundlichkeit. Und ich halte Freundlichkeit deswegen für wirklich eine komplett unterschätzte Superkraft, die auch in vielen, vielen Studien nachgewiesen wurde, wie gut sie für uns ist. Und das ist jetzt mein absolutes Herzensthema, mehr darüber aufzuklären, wie gut Freundlichkeit uns tut und der Welt und auch unserem beruflichen Erfolg.
Jetzt hast du dein Buch ja radikale Freundlichkeit genannt. Was unterscheidet denn die radikale Freundlichkeit von der reinen Höflichkeit, an die jeder vielleicht so im ersten Impuls denkt, wenn er an Freundlichkeit, wenn Freundlichkeit hochpoppt?
Ja, ich glaube, also im ersten Moment denkt man bei freundlich oder nett schnell eben an dieses Naive oder dieses, dass man sich nicht durchsetzen kann, dass man zu allem Ja und Amen sagt. Davon wollte ich auf jeden Fall weg, weil es hat wirklich überhaupt nichts mit Freundlichkeit zu tun. Freundlichkeit kann sehr deutlich bedeuten, dass man für seine Interessen einsteht und Nein sagt, aber dabei eben respektvoll und weich zum Menschen bleibt. Und das andere, was ich mit diesem radikal ausdrücken wollte, ist ohne Kompromisse. Also nicht nur Freundlichkeit dann, wenn es uns leicht fällt, sondern eben auch in schwierigen Situationen. Also auch eben freundlich sein zu Menschen, die uns vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen unsympathisch sind oder mit denen wir politisch gesehen zum Beispiel ganz anderer Meinung sind oder ja, die wir aus welchen Gründen auch immer gar nicht so sehr mögen. Dass man sogar in solchen Situationen freundlich bleibt zu Menschen und eben nicht nur dann, wenn es ziemlich leicht ist, also zu unseren Familienangehörigen oder zu Freundinnen und Freunden.
Und nur, um es gleich auch mal einzuordnen und auch nicht nur zielgerichtet freundlich zu sein, oder? Also es geht auch darum, dass man also nicht nur mit dem Ziel, dass die Mitarbeiter länger zu binden oder vielleicht geschäftlich erfolgreicher zu sein, sich leichter durchzusetzen auf die freundliche Art, sondern es ist eine Grundhaltung, die du propagierst, die unser Gesamtzusammenleben einfach besser macht.
Genauso ist es. Also authentische Freundlichkeit, die letztendlich eher die Haltung beschreibt, wie ich anderen Menschen gegenübertrete, nämlich wohlwollend, empathisch und nicht manipulativ. Und da unterscheidet sie sich auch so ein bisschen von dem Thema Höflichkeit, wo es eher ja so ein bisschen um Konventionen geht und darüber, was man so zu tun hat. Das ist bei Freundlichkeit anders, dass eher so diese emotionale Komponente noch involviert.
Albert, jetzt hat die Nora gerade das Stichwort weich im Umgang genannt und dabei ist bei mir sofort, ich glaube, es ist Konfuzius hochgepoppt.
Lao Tse.
Okay. Also Lao Tse hat auch sowas gesagt wie, der Weise ist weich wie Bambus im Umgang und nicht hart wie Holz, was schnell bricht. Ne? Oder ordne du es bitte richtig ein, ich zitiere vermutlich nur halb richtig.
Also Lao Tse hat mehrfach geschrieben, Tao Te King, das Weiche siegt immer, das Weibliche über das Männliche. Das Harte wird gebrochen. Und ich denke, die Erfahrung, Manager-Erfahrung, Einstellungserfahrung, die ihr wiedergegeben habt, die kommen aus dem Westen. Ich glaube, in Asien wird ja das gar nicht passieren. Die Asiaten achten beim Verhandeln immer darauf, dass der andere sein Gesicht behält. Das heißt, sie würden nie herabsetzend oder irgendwas in dieser Richtung, glaube ich, in Verhandlungen machen. Und wir sehen ja, das ist nicht ohne Erfolg. Also die Amerikaner müssen sich warm anziehen, wenn sie da mit dem kommenden China mithalten wollen. Ein anderer Spruch, der da reinkommt, ist ja, dass Weisheit weich wie Wasser ist. Es kommt überall hin. Und so, denke ich, musste man auch leben, gerade auch im Umgang mit anderen. Man muss den anderen nicht vor den Kopf stoßen, man muss ihn nicht herabsetzen etc., sondern gerade wenn man weich ist, wie das Wasser, so ein Berg runterfällt, da ist ein Felsen, der wird nicht weggestoßen, sondern man fließt einfach drumherum und kommt dann doch ans Ziel. Und was überhaupt im Allgemeinen gesagt werden kann, die antike Weisheitslehre hat sich ja damit beschäftigt, wie Leben gelingen kann. Und dabei stand im Zentrum, wie das miteinander gelingen kann. Denn alleine lebt keiner richtig. Und das heißt, dieser Aspekt, wie geht man miteinander um, ist ganz wichtig. Ich sage immer, drei Säulen für die Weisheitslehre muss man sich aufladen oder muss man lernen oder da muss man eine gute Performance abliefern. Umgang mit der Welt, mit sich selbst und mit anderen. Und mit anderen finde ich, da ist es, ich habe mir auch abgewöhnt, Menschen zu bewerten, herabzuwürdigen, auch nur Worte in dieser Richtung zu verwenden. Fahr wunderbar mit. Ich bin erfolgreicher als früher als Anwalt, wo ich da doch manchmal geschimpft habe. Und das ist das wohlwollende, zugewandte, verständnisvolle, das erstmal befriedet, dass die Beziehung in jedem Fall, selbst wenn man anderer Meinung ist, aber man kommt eher zu dem, was man will, wenn man auf den anderen Rücksicht nimmt, wenn man versucht, ihn zu verstehen, ihn einzubeziehen und mit ihm umzugehen, so wie er ist.
Nora, das ist ja so ein Bauchgefühl, was uns offensichtlich alle drei leitet, dass das vermutlich gut ist und dass eben Freundlichkeit keine Schwäche, sondern eher eine Stärke im Leben ist. Gibt es dafür aber auch wissenschaftliche Belege? Du hast dich ja sehr stark auch mit der Studienlage dazu beschäftigt. Was sagen die großen Psychologen, die Forscher in dem Kontext? Wo bringt uns Freundlichkeit weiter?
Ja, es ist wirklich verrückt. Also ich habe für mein Buch Radikale Freundlichkeit die gesamte wissenschaftliche Datenlage mir angeguckt. Und es ist so eindeutig, wie gut Freundlichkeit und eine freundliche Lebenseinstellung nicht nur für andere, sondern auch für uns selbst ist. Zum einen zeigen Studien ganz klar, dass wer ja öfter freundlich gegenüber anderen ist, also zum Beispiel freundliche Gesten regelmäßig ausführt, mehrmals pro Woche zu anderen, dass solche Menschen zufriedener sind im Leben, also einfach eine höhere Lebenszufriedenheit haben. Das Zweite, was sich zeigt, ist, dass Menschen eine bessere körperliche Gesundheit haben, was ich ganz verrückt fand. Also da gibt's wirklich ganz interessante Studien zu, die Menschen beauftragen, über eine gewisse Zeit an Wochen jeden paar Tage eine freundliche Geste zu anderen auszuführen. Und währenddessen nehmen die Blutproben von den Probanden und gucken dann, was bei denen passiert. Und was die zeigen konnten, ist, dass eine bestimmte Genaktivität reduziert wird, die für Entzündungen im Körper zuständig sind. Also die Menschen, die diese freundlichen Gesten über mehrere Wochen ausführen, denen geht es danach körperlich besser. Und das ist in ihrem Blut nachzuweisen. Also die haben weniger Entzündungen im Körper. Was finde ich ganz, ganz verrückt ist und gleichzeitig irgendwie so logisch, weil wir sind soziale Wesen. Wir sind auf das Miteinander angewiesen. Und wenn wir freundlich mit anderen umgehen, dann spiegelt sich das eben direkt in unserer körperlichen Gesundheit wieder. Und das Dritte ist eben, und das, was wir auch schon gesagt hatten, dass es auch im Job zu Erfolgen führen kann, eben wenn die soziale Kompetenz oder der freundliche Umgang mit anderen gepaart ist mit Durchsetzungsfähigkeit. Also wenn wir es hinkriegen, beides zu sein. Und ja, für mich sind das wirklich mehrere Gründe, die sich auch in meinem Leben so klar gezeigt haben. Also Albert, ich fand es schön, dass du auch gesagt hast, du lebst in dieser wohlwollenden Haltung gegenüber anderen Menschen und es geht dir damit sehr gut. Das finde ich genau so. Ich habe vor 2 Jahren, als ich ausgestiegen bin aus meinem Unternehmen und mich mit dem Thema Freundlichkeit beschäftigt habe, wirklich gesagt, ich schreibe jetzt dieses Buch und ich stelle auch mein eigenes Leben nach den Prinzipien der radikalen Freundlichkeit radikal um. So ein bisschen auch ein Selbstexperiment. Ich habe wirklich alles gemacht, was nach den Prinzipien der Freundlichkeit zu tun ist, sage ich jetzt mal. Ich habe aufgehört, komplett zu lästern. Ich habe auch keine Streits mehr gescheut, sondern bin eher in den Austausch gegangen, wenn mich was gestört hat und habe es freundlich angesprochen. Ich habe Selbstfreundlichkeit praktiziert. Ich habe viele kleine Gesten für Freundinnen und Freunde gemacht. Ich habe eine ehrenamtliche Tätigkeit angefangen. Und ich kann wirklich sagen, dass mit dieser freundlichen Haltung, auch mit meinem Weg auf die Straße andere Menschen anzulächeln, erstmal immer eine wohlwollende Erklärung zu suchen, wenn jemand mir was Blödes macht. Es lebt sich dadurch einfach so, so viel besser. Ich bin so viel entspannter. Ich muss mich so viel weniger über andere Menschen ärgern, weil ich nicht mehr nach Hause komme und denke, oh, wieso ist der denn so blöd? Wie kann er nur? Und dieser doofe Autofahrer. Ja, nee, das passiert mir nicht mehr. Ich bin jetzt sehr viel wohlwollender einfach mit anderen Menschen. Und ich bin diejenige, die davon, glaube ich, am meisten profitiert. Und das ist, finde ich, was es so schön macht, weil es nicht nur das Miteinander verbessert, sondern eben auch für uns selbst so klare Vorteile mit sich trägt, ja, dass ich gerne die Menschen daran erinnern möchte, wie schön es sich anfühlt.
Das klingt für mich so, als ist diese Zugewandtheit oder eben Freundlichkeit durchaus auch ein Akt der Selbstfürsorge. Also dass man letztlich auch es für seine eigene Gelassenheit, die dann wiederum zu weniger dysfunktionalen Gedanken führt, was dann im zweiten Schritt oder dritten Schritt letztlich dann auch die Gesundheit und das eigene Wohlbefinden fördert. Verstehe ich das richtig?
Komplett so ist es. Ich sage manchmal sogar ehrlicherweise, ich bin aus rein egoistischen Gründen freundlich, weil es für mich selbst einfach so gut tut. Und es gibt dazu übrigens auch tolle Studien, die zeigen, wenn man Menschen zum Beispiel immer wieder von anderen Personen sich ärgern lässt, also wenn die immer wieder die eine Person kritisiert und so total unfair zu der ist, dann hat man gezeigt, dass man einen Teil der Gruppe sagt man, okay, und du hast jetzt die Möglichkeit, auf einen Boxsack einzuschlagen mit dem Gesicht der Person, die dich geärgert hat, drauf. Ja, also lass es voll an der Person aus. Und der anderen Gruppe sagt man, setz sie einfach nur hin und atme. So, und danach guckt man, welcher Personengruppe es besser geht. Und diejenigen, die eben ihren Ärger nicht an der Person ausgelassen haben, sondern erstmal einfach nur geatmet haben, die sind danach viel weniger verärgert, denen geht es danach viel besser, die sind viel weniger aroused, also viel weniger aufgebracht. Und das ist genau das, was ich auch erfahre. Ich kann mich entscheiden, ob ich, wenn ich nach Hause komme, mich noch 2 Stunden lang im Kopf damit beschäftige, warum der Fahrradfahrer irgendwie gerade, als ich über die Fußgängerampel gehen wollte, mich angeblökt hat oder nicht und was das denn für ein ist. Oder ich gucke da wohlwollend drauf und denke, na, vielleicht hat er sich selbst erschreckt oder vielleicht hat er ja heute einfach einen blöden Tag und ist deswegen so, es ist in Ordnung und tu mir selbst damit das Beste, weil ich entspannt zu Hause bin und mich nicht so ärgern muss.
Das klingt natürlich jetzt völlig logisch und wenn es diesen Schalter gäbe, der von aufgeregt zu freundlich, wohlwollend, zugewandt umzulegen wäre, dann würden das, glaube ich, nicht nur wir drei, sondern alle sofort machen. Aber der Alltag führt ja manchmal zu Situationen, wo dann auch, und ich habe das Gefühl, wenn bei mir, was ich bin, da fürchte ich nicht so weit wie ihr beide, wenn bei mir dann eben mal diese Unfreundlichkeit oder das Aufbrausen durchbricht, da hat sich viel aufgestaut und dann kommt noch ein unschönes Verhalten von meinem Gegenüber, wo ich dann auch nicht mehr mich zurückhalten kann. Wie schafft man es dann aber in solchen Situationen, die eben ja in einem hektischen Alltag durchaus vorkommen können, nicht nur gelassen, sondern freundlich zu bleiben?
Ja, also es ist gar nicht so leicht. Mich interessiert auch gleich, Albert, was du sagst, wie es dir so gut gelingt. Also was ich immer sage, ist zunächst einmal tief atmen in den Bauch, um so diese automatische Antwort von Wut und Erregtheit zu reduzieren, die ich übrigens auch immer noch habe. Also wenn mir jemand irgendwie blöd im Straßenverkehr kommt, dann schießt mir das Blut im Kopf und ich denke, hey, Moment mal. Aber wenn ich dann einmal, dreimal tief geatmet habe, dann bin ich schon ein bisschen ruhiger. Und danach probiere ich, und das ist gar nicht so leicht, eine wohlwollende Erklärung für das Verhalten meines Gegenübers zu finden. Und das kann sein, dass die Person vielleicht heute super gestresst ist, dass die irgendwie selbst schon super viel Unfreundlichkeit erlebt hat, dass die vielleicht zu Hause heute irgendwie die ganze Zeit Zack nur auf den Deckel bekommen hat. Ich stelle mir momentan die ganze Zeit vor, dass alle Menschen so wenig schlafen wie ich, weil sie auch ein Baby zu Hause haben und dann ist man auch einfach ein bisschen gereizter. Wie der Grund auch immer liegen mag, ich sag mir, die Person wird schon Grund dafür gehabt haben, sich heute so zu verhalten. Und ich probiere dann im dritten Schritt so ein bisschen in die Empathie zu gehen, also auf Augenhöhe zu bleiben, aber trotzdem mir vorzustellen, wie die Person dann abends nach Hause kommt und wahrscheinlich selbst total unzufrieden ist, dass die so schlecht drauf war und das vielleicht einfach ein bisschen an mir ausgelassen hat. Und dann werde ich direkt im Herzen ein bisschen weicher, weil meistens, wenn Menschen zu uns unfreundlich sind oder doof zu uns, das macht die ja auch selbst nicht glücklich. So. Und damit will ich deren Verhalten nicht rechtfertigen und nicht entschuldigen. Und gleichzeitig macht es für mich dadurch ein bisschen leichter, empathisch darauf zu gucken und ein bisschen wohlwollender uns nicht so an mich ranzulassen. So. Das machst du, Albert, damit du solche Situationen gelassen hast?
Das war für mich eine Übung, die habe ich dann vor 15 Jahren mal hochgeladen, kann ich sagen. Also verinnerlicht und tatsächlich auch täglich mal geübt. Dann dauerte es recht wenig Zeit, also ein paar Wochen. Und dann war mein Mindset völlig umgestellt. Da war nicht nur die Übung dran schuld, sondern natürlich auch ein paar philosophische Einsichten.
Welche Übung war das, Albert? Das habe ich jetzt noch
nicht. Das war die von Marc Aurel, da findet sich ein Satz. Wenn du Anstoß an dem Verhalten eines anderen nimmst, so wende deinen Blick auf dich selbst und schau, ob du nicht ähnliche Fehler hast oder gehabt hast. Dann wird der Zorn vergehen und du wirst erkennen, dass der andere unter einem Zwang handelt. So heißt er. Also du wirst erkennen, wie das Nora vorhin schon sagte, ja, dir wird einfallen, gestern war ich ja auch wütend zu meiner Tochter, weil ich eben schlecht geschlafen hatte oder so drauf war. Und vielleicht ist das bei dem auch so, dass man also auf sich selbst guckt und feststellt, man ist auch nicht perfekt, man ist auch nicht immer guter Stimmung. Man hat auch schon so und so viele Leute herabgesetzt, beleidigt oder mit einem schlimmen Wort belegt. Also, und da kommen die Erkenntnisse spielen damit rein, die dabei helfen. Und das ist sehr wichtig, weil das Bewusstsein der Gleichheit des Menschen. Okay, die machen unterschiedliche Dinge, machen auch viel Bockmist und reden auch manchmal ganz schlimme Dinge. Aber als Mensch, als solcher habe ich mir abgewöhnt, sie zu beurteilen, zu bewerten. Dazu muss man über den Menschen stehen, stehe ich nicht. Also so das Bewusstsein der Gleichheit. Der hat einen anderen Lebenslauf, dem geht es nicht gut, der ist innerlich unausgeglichen und so weiter. Und Demut steckt da drin. Also dass ich mich nicht überhebe über den anderen. Wenn man einen Menschen bewertet, überhebt man sich über den im Grunde. Und das habe ich, Hybris, Überhebung, das war bei den Griechen Gift. Also das ist gar nicht gut. Der hat sich nicht selbst gemacht. Und mir fiel dann auch immer Goethe ein, der sagte, er könnte sich vorstellen, jedes Verbrechen begangen zu haben. Er meinte damit natürlich, wenn die Umstände schlecht sind, ja, dann wirst du zu dem Menschen, der du bist, und dann bist du vielleicht voller Aggression und die hältst du dann auch nicht immer zurück. Also diese paar Einsichten und diese Übung hat mir dann sehr geholfen und dann habe ich mir ein für alle Mal abgewöhnt, mich über Menschen zu ärgern, aber auch aus innen heraus. Und da kommt der ein Punkt, den ich vielleicht noch erwähnen wollte, richtig freundlich, authentisch freundlich zu sein, wirklich zugewandt und verständnisvoll auf jeden Menschen zuzugehen, selbst wenn es schwerfällt, selbst wenn die schlimme Dinge gemacht haben, vielleicht sogar schlimme Sachen gemacht, sondern setzt voraus, dass du auch ein bisschen Frieden mit dir selbst gefunden hast, dass du dich selbst liebst und diese Liebe dann im Verstehen wollen des anderen weitergeben kannst. Also es fällt schwer, Menschen, die in sich unausgeglichen sind, in sich eine viel ungelöste Konflikte haben, freundlich zu sein. Denen fällt es schwer. Und wenn du denen so ein Regelwerk an die Hand gibst, da kommt vielleicht, wenn sie es befolgen, so eine Art Freundlichkeit raus. Aber sie ist nicht authentisch, weil man innerlich zu viel Gift hat, dass man eigentlich da immer mitschwingt. Deshalb ist richtige Freundlichkeit eigentlich ein ganz schwieriger Prozess, weil der gleichzeitig mit einer Selbstläuterung zu tun hat, dass du in dir ruhst, dass du zufrieden bist, dass du gelassen bist. Dann, das sagte Seneca einmal, einen großen Charakter kann man nicht herabsetzen. Dann können die anderen sagen und tun, was sie wollen. Du bleibst ruhig und du fühlst dich da auch gar nicht beleidigt und du reagierst auch gar nicht mit Abwehr oder mit Gegenangriff und so weiter. Aber du kannst das so stehen lassen. Ich sage mir immer, wenn so etwas passiert, naja, du weißt doch, wie die Menschen sind. So sind die Menschen. Sie sind, viele davon sind unausgeglichen, schlafen schlecht, haben eine Menge Probleme. Ja, und dann, wenn du denen über den Weg läufst im falschen Moment, kriegst du einen ab. Aber du musst darauf nicht so reagieren. Also du bleibst ruhig und dann vor allen Dingen versuchst du mit deiner Zugewandtheit, meinem Verständnis, mit deiner Freundlichkeit zu anderswohin zu lenken. Da gibt es einen uralten ägyptischen Spruch, der sagt, meine Freundlichkeit macht aus meinen Feinden meine Anhänger oder meine Freunde. So muss man damit umgehen. Nicht mit einer Überheblichkeit, nein. Also man muss aufpassen auf die Worte, die man dann verwendet. Man wird dann leicht überheblich und dann ist es gar nicht freundlich und begrenzt auch nicht den Streit, sondern facht ihn eher noch an. Also man muss tief aus ihm heraus sehen, das ist ein Mensch, der vor mir steht. Der braucht eher Hilfe, als dass er Zurechtweisung.
Es ist jetzt schon mehrfach der Begriff authentische Freundlichkeit gefallen. Also mir kommt so vor, dass Authentizität offensichtlich ein ganz wichtiger Faktor ist, dass diese Freundlichkeit auch wirklich gelingen kann. Und da nochmal eine Nachfrage an dich, Albert, aber mich würde dann auch deine Meinung dazu interessieren, Nora. Wir haben ja häufig den Begriff, dass es darum geht, in der Philosophie so die Masken abzulegen. Und Freundlichkeit kann ja durchaus im schlechtesten Fall auch nur eine Maske sein. Also ich finde, man merkt das Leuten auch manchmal so an, dass es gut antrainierte in Hotels oder halt in so einem Kontext, wo es wahnsinnig wichtig ist, freundlich zu sein. Da ist man sich nicht ganz sicher, ist es jetzt rein professionell die Freundlichkeit oder ist es wirklich eine Gastfreundschaft, Zugewandtheit? Und darum geht es doch erstmal, seine, wie du gerade gesagt hast, Albert, seine Masken so weit abzulegen, dass man zum authentischen Kern kommt und dann zu schauen, dass dieser Kern freundlich und zugewandt ist.
Ja, es begleitet die Einsicht, Mensch, du bist auch nicht besser als der andere. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, dass man sich nicht überheben, also richtig eingesehen zu haben, nee, wir sitzen alle im gleichen Boot. Seneca sagte mal, wir sind alle im Krankenhaus, da soll sich keiner als Arzt aufspielen. Wenn man das verinnerlicht hat, dann tatsächlich, dann entwickelt man keinen Ärger und man ist tatsächlich freundlich, weil man merkt, möchte dem anderen helfen oder möchte ihm beistehen, möchte irgendein Draht zu ihm bekommen, selbst wenn das anfänglich vielleicht holpert oder er einem unsympathisch ist. Und man versucht trotzdem Brücken zu bauen. Also mir hat sehr die Einsicht geholfen. Die Einsicht einfach, dass es schlecht ist, Menschen zu bewerten, abzuwerten, herabzusetzen oder sich für etwas Besseres vorzukommen. Das hat mir sehr geholfen. dann die Freundlichkeit wirklich aus dem Bauch heraus zu entwickeln und einzuüben und zu praktizieren.
Nora, wie siehst du das Thema Authentizität und Freundlichkeit? Wie schaffst du es, authentisch freundlich zu sein?
Ich glaube, ich habe mittlerweile auch einfach diese Freundlichkeit in mir aufgenommen, auch diesen Gedanken, okay, das sind Menschen, wenn Menschen sich schlecht mir gegenüber verhalten, dann werden die ihre Gründe dafür haben, dann werden die ihre Probleme haben und das ist in Ordnung und ich muss es nicht so an mich heranlassen und darauf reagieren. Aber zum Thema Authentizität, also ich finde auch, es ist natürlich die beste Art der Freundlichkeit, sage ich jetzt mal. Aber ich finde, in Teilen ist freundliches Verhalten zumindest ja auch erlernbar. Und ich kann mich auch morgens dafür entscheiden, freundlich den anderen gegenüber zu treten, auch wenn ich es vielleicht nicht, ich sag mal, 10 von 10 gerade fühle. Also als Beispiel, ich gehe, wenn ich auf dem Weg ins Büro bin und so neutral gestimmt bin, dann entscheide ich mich trotzdem manchmal, die Menschen, die mir entgegenkommen, anzulächeln und manchmal sogar einen guten Morgen zu wünschen. Und im ersten Moment fühlt sich das vielleicht nicht zu 100% authentisch an, weil es eine Entscheidung ist, das jetzt zu tun. Aber beim 10. Mal dann schon. Dann habe ich es verinnerlicht. So. Und ich finde, manchmal ist es schon so, dass man sich auch ein bisschen einen kleinen Ruck geben kann. Das Verhalten natürlich dann nicht unauthentisch, sage ich jetzt mal, weil es ist jetzt nicht so, dass ich das mache, wenn ich so wirklich denke, ich möchte euch eigentlich gerade allen an die Gurgel gehen, dann tue ich es nicht. Aber ich finde schon, man kann sich manchmal so ein bisschen dafür entscheiden und einen Ruck geben. Auch zum Beispiel die Studien, in denen dieser positive Effekt auf die Zufriedenheit nachgewiesen wird. Da ist es ja auch so, dass den Menschen gesagt wird, so in den nächsten 7 Tagen mach jeden Tag eine Geste der Freundlichkeit für jemand anderen. Das ist dann nichts, wo die selbst drauf kommen morgens und denken, oh, heute möchte ich aber aus eigenen Zwecken mal das machen, sondern sie werden dazu aufgefordert, sie machen es und sie haben trotzdem die positiven Effekte. Und die sagen danach auch, es geht ihnen besser oder es ist gut für sie auch selbst. Und ich finde, da dürfen wir uns auch dran erinnern, dass wir uns auch jeden Tag dafür ein bisschen entscheiden können, uns ein bisschen selbst einen kleinen Tritt in den Hintern geben können, wenn man irgendwie keinen guten Tag hat, zu sagen, hey, ich gehe jetzt aus meinem kleinen Tunnelblick raus vom Arbeitsstress oder von was auch immer und guck mal ein bisschen weg von mir, sondern stattdessen auf die anderen und entscheide mich dafür, etwas Gutes zu tun und nehme davon die positiven Effekte mit und irgendwann fühlt sich vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr authentisch an. Das finde ich geht auch.
Ja, also ich würde das verallgemeinern vollkommen richtig, dass die äußere Übung auch wieder Rückwirkungen hat auf die innere Einstellung. Das ist, ist klar, du wirst zu dem, was du tust, sagten die anderen. Also philosophische Übungsprozesse, wie wir sie in der Antike häufig finden, zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit, die bestehen aus einem inneren Erkenntnisprozess, aber auch aus einem äußeren Üben, das dann wieder Rückwirkungen hat auf das Innere. Das ist völlig richtig. Also manchmal sollte man sich zwingen, etwas äußerlich zu tun, vielleicht hat man es noch gar nicht verinnerlicht. Insofern ist da klafft dann ein bisschen Authentizität. Du bist es noch gar nicht so, aber du wirst es. Du wirst es im Laufe der Zeit. Wenn die Erkenntnis tragfähig ist, also wenn sie wirklich eine gute philosophische Grundlage hat, wenn es dafür gute Argumente ist, wenn du es eingesehen hast und wenn du davon überzeugt bist.
Gut, also das ist doch schon mal eine sehr konkrete Handlungsanweisung, wie man vielleicht ab morgen sich jeden Tag so 2, 3 Freundlichkeitsübungen schon mal mit in den Alltag einbaut und dann auch mal sich selbst reflektiert, um zu schauen, was es mit einem macht. Ich habe neben dem Thema Authentizität, fand ich das Thema Grenzen auch nochmal wichtig in dem Zusammenhang. Also jetzt, wenn ich an Arbeitskontext denke, wenn man da, es sind ja viele Menschen vorsichtig mit dem Thema Freundlichkeit, weil sie verhindern wollen, dass man aus reiner Freundlichkeit dann zu viel Arbeit von anderen oder auf dem Schreibtisch landet oder man plötzlich ganz viele Affen auf der Schulter sitzen hat, weil man ein freundlicher Typ ist. Also das heißt, wie schafft man es denn, bei aller Freundlichkeit trotzdem die eigenen Grenzen zu wahren und da sozusagen negative Kollateralschäden der Freundlichkeit zu vermeiden?
Ja, ich finde es immer ein bisschen verrückt, dass man so schnell davon ausgeht, dass Menschen, die freundlich sind, nicht so sehr ihre Grenzen setzen. Weil wenn man wirklich mal drüber nachdenkt, wenn ich im Arbeitskontext zum Beispiel jede Arbeitsaufgabe übernehme, obwohl ich eigentlich gar keine Kapazität mehr habe und dann abends spät hier noch zu Hause sitzen muss, keine Zeit für meine Kinder, für meinen Mann habe und mich selbst total überarbeite, um dann so mittelmäßige Leistungen zu erzielen und am nächsten Tag zu sagen, ja, ich hatte noch Zeit, alles gut, ich kann auch noch mehr arbeiten, obwohl das gar nicht stimmt. Am Ende ist es nicht freundlich mir gegenüber, nicht freundlich meiner Familie gegenüber. Es ist intransparent meinem Arbeitgeber und den anderen gegenüber, weil ich sage, ja, alles gut, ich kann das machen, obwohl es gar nicht wahr ist, weil eigentlich bin ich schon am Limit. Hat aus meiner Sicht dieses Verhalten mit Freundlichkeit überhaupt nichts zu tun. Ganz im Gegenteil. Wer freundlich ist, der setzt Grenzen. Wer freundlich ist, der fühlt in sich hinein und schaut, was da ist, ob man dafür wirklich gerade Kapazität hat für eine extra Arbeitsaufgabe oder auch für, ja, für irgendwas, was jemand von einem sich wünscht. Und spricht dann authentisch da, was da ist. Und dazu gehört dann eben auch zu sagen, nein, ich habe dafür keine Kapazität, ich möchte das nicht machen, die extra Aufgabe nicht übernehmen. Und gleichzeitig kann man das aber ja freundlich kommunizieren. Die Psychotherapeutin Steffi Stahl sagt immer, es geht ja keine Information verloren, wenn man etwas freundlich sagt. Und das finde ich einen sehr schönen Spruch, weil ich glaube, manchmal denken wir, dass wenn wir zu etwas Nein sagen oder unsere Grenzen setzen, dass wir das mit einer besonderen Vehemenz und Härte tun müssen. Aber warum? Das müssen wir nicht. Wir können sehr wohl Nein sagen und dabei aber respektvoll zu Menschen bleiben. Und ich glaube, darin liegt auch die Kraft und auch eine ganz wahre Art von Freundlichkeit, nämlich indem wir es wirklich schaffen, unsere Grenzen zu setzen und Nein zu sagen, aber dabei eben weich bleiben.
Wir hatten ja vorhin schon mal darüber gesprochen, dass das Thema sich in andere hineinversetzen so wichtig ist und eine Grundvoraussetzung dafür, um vielleicht auch komische oder schwierige Situationen einzuordnen. Das heißt, es geht auch eigentlich darum, auch durchaus die eigene Empathie zu trainieren und das auch immer wieder dann wie so ein auf der Schulter sitzenden Philosophen hervorzuholen, wenn ich in so einer Situation bin, wo ich auch schnell aufbrausend sein könnte. Also mich in andere empathisch hineinzuversetzen.
Komplett, darum geht es. Also letztendlich zu gucken, was geht da bei meinem Gegenüber gerade vor sich? Was will der? Was ist die Perspektive von ihm auf eine Situation? Wir nehmen dir die Welt alle durch unsere kleine Brille, unsere eigenen Erfahrungen wahr, um da so ein bisschen einen Schritt zurückzumachen, zu sagen, okay, wenn mein Gegenüber eine ganz andere Meinung vertritt, zum Beispiel, wo kann er herkommen? Der hat vielleicht eine ganz andere Biografie als ich, der hat vielleicht ein ganz anderes Leben erlebt, der ist heute auch ganz anders drauf als ich vielleicht. Und was könnte dahinter stehen? Hinter dem, was ein Mensch mir sagt, der vielleicht eine ganz andere Meinung vertritt als ich. Und wo komme ich her? Was ist meine Perspektive? Und da neugierig zu sein, einfach auch und zu gucken, was ist das für ein Mensch, der gegenübersteht, sich in die Meinung des anderen nein zu versetzen und ja, da eher mit Neugier drauf zu gucken, als eben so schnell zu bewerten.
Dazu zwei Berichte aus meiner Realität oder würde mich deine Meinung dazu interessieren, wie man da dann empathisch mit umgeht. Also ich selber komme vom Dorf und da grüßt man sich, wenn man sich begegnet. Und wenn ich eben morgens zur S-Bahn laufe oder eben früher, wenn ich im Kindergarten meine Kids abgegeben habe, da gab es einfach zwei, drei Leute, die habe ich 10-mal gegrüßt. Ich wurde nie zurückgegrüßt und auch da hat sich in mir viel negativ zusammengezogen. Und da stand ich dann letztlich vor der Herausforderung, sage ich jetzt, ab jetzt grüße ich nicht mehr oder bleibe ich dabei, jeden Morgen weiterhin fast schon provokativ weiter zu grüßen. Was ist dann die richtige Herangehensweise, frage ich dich als Psychologin und dann vielleicht auch noch den Albert.
Also ich glaube auch da, also erstmal finde ich es toll, dass du die Menschen grüßt. Das mache ich auch, sogar in der Großstadt Berlin mache ich das manchmal und werde auch ab und zu schräg angeguckt. Also ich glaube, das ist erstmal schön, dass du das überhaupt machst, finde ich sehr freundlich. Ich glaube auch da ist der erste Schritt, ist zunächst nicht so auf dich zu beziehen und nicht persönlich zu nehmen und auch da wieder zu denken, die werden irgendwie ihre Gründe haben dafür, dass die nicht zurückgrüßen. Vielleicht haben die zu Hause beigebracht bekommen, man grüßt fremde Menschen nicht. Vielleicht haben die auch irgendwie ein komisches Gefühl, ich weiß es nicht. Man weiß es nicht und das ist in Ordnung.
Und du würdest dann auch empfehlen, das weiter zu tun? Also so ein bisschen, weil ich kam mir ehrlich gesagt dann irgendwann komisch vor, also ich grüße auch nicht alle im Dorf, sondern halt, wo man Nachbarschaft, also man kennt sich irgendwie doch, ja, und ja. Im Kindergarten hat man gleiche Themen und so. Also insofern da, wo man sich, wo es irgendwie dazugehört, finde ich.
Ja, also interessiert mich auch gleich, was Albert dazu sagt. Aber ich würde sagen, was sich für dich authentisch anfühlt. Also wenn du das Gefühl hast, so das ist dann so aus Trotz, mache ich das jetzt, dann würde ich es vielleicht lassen. Wenn du das Gefühl hast, ich bin aber so, ich mache gerne, ich grüße trotzdem gerne, egal ob es zurückkommt oder nicht, dann beibehalten.
Ja, schauen wir mal,
was sich für dich richtig anfühlt. Mhm. Ja, okay. Was sagst du, Albert?
Ich sag, dass man auf jeden Fall seinen eigenen Wertmaßstäben treu bleiben sollte, egal ob die irgendein anderer teilt. Und also man sollte sich da nicht angleichen an jemanden, der etwas tut, wie man es nicht für richtig hält oder was man nicht tun will. Man sollte sich da treu bleiben. Aber ich würde noch gerne drei schöne Zitate, die ich sehr gerne mag, im Hinblick auf die Empathie, über die wir gerade reden, sprechen. Einmal bei Lao Tse findet sich der Satz, der hat mir sehr geholfen. Auch der Weise hat kein eigenes Herz, er macht das Herz der Leute zu seinem Herzen. Finde ich so schön. Klingt erstmal so ein bisschen kein eigenes Herz. Natürlich ist das ein bisschen zugespitzt, aber das Herz der anderen zu seinem eigenen machen, das finde ich gut. Und in den Upanishaden findet sich, in den altindischen Weisheitstexten findet sich ein ähnlicher Ausspruch. Da heißt es mal, sie sehen sich in einem jeden und einen jeden in sich. Finde ich auch so schön. Über dem Haus der Weisheit steht ein Schild, Tattvam Asi. Das ist ein Ausspruch aus den Upanishaden, der sagt, das bist du. Das sollte man sich bei jedem sagen. Und Platon hat sowas Ähnliches gesagt, wenn ihm da einer komisch vorkommt, hat er sich immer gefragt, bin ich vielleicht auch so? Und als letztes finde ich, was das Einfühlen, Erkennen und Verstehen des anderen oder das Bemühen darum, den anderen zu verstehen angeht, da heißt es auch in einem chinesischen Weisheitsbuch im Li Qi, wer sich erkennt und fühlt, erkennt und fühlt die anderen. Das meinte ich, dass so freundlich, richtige Freundlichkeit oder guter Umgang mit anderen Menschen viel damit zu tun hat, dass man sich selbst auch gut kennt und auch liebt. Dann ist man auch fähig, den anderen vielleicht nachzuvollziehen, zu verstehen, auch vielleicht zu verzeihen und zugewandt zu bleiben, ihn zu lieben. Das hat viel mit Selbsterkenntnis zu tun und auch mit Selbstliebe.
Nora, damit wir auch so, ich würde sagen, wir schließen mal diesen Block, die Grundlagen der Freundlichkeit ab und wie wir vielleicht auch daran arbeiten können, dass wir im Alltag freundlicher sind. Aber jetzt haben wir ja noch so ein bisschen Zusatzlevel an Themen, die uns vielleicht davon abhalten, freundlich in der U-Bahn zu sein, auch mal jemanden anzulächeln, auf der Arbeit, wo es wirklich hektisch ist, freundlich zu bleiben, auch unter Deadline-Druck. Und da finde ich, ist das Smartphone ist so ein, ja, eben eine besondere Hürde. Zum einen, weil sie uns unsere Aufmerksamkeit von den anderen wegnimmt. Und zum anderen auch, weil natürlich da der Druck im Minutentakt mit per WhatsApp oder per E-Mail und so mit neuen Aufgaben oder mit neuen schwierigen Themen auf uns einprasseln. Was empfiehlst du in diesem Spannungsfeld digitale Welt und Freundlichkeit? Wie navigierst du da durch?
Ja, ich halte Smartphones für Gift im Thema Freundlichkeit. Ja, weil sie uns die Aufmerksamkeit rauben in Kontakt mit unseren Freundinnen, Freunden im Gespräch, aber auch gerade mit Fremden. Ich glaube, wir alle kennen das, wie es sich anfühlt, wenn man sich mit jemandem unterhält, aber der guckt immer wieder auf sein Smartphone. Das löst in uns kein gutes Gefühl aus. Gibt es auch wieder Studien zu, die zeigen, was das mit Beziehungen macht. Und so ein Verhalten führen viele von uns täglich aus. Ja, wir ignorieren irgendwie unser Gegenüber, weil wir immer wieder auf das Smartphone gucken und signalisieren damit, das ist gerade wichtiger als du. Aber ich finde, noch mehr als in den engen Beziehungen ist das Smartphone ein Thema im Bezug der Zusammenarbeit oder nicht Zusammenarbeit, sondern im Miteinander mit fremden Personen, weil wir die gar nicht mehr richtig wahrnehmen. Früher, da bin ich immer im Bus gesessen und habe ja jeden Tag irgendwie eine halbe Stunde damit verbracht, Menschen anzugucken und einfach so durch die Gegend zu gucken. Und man ist dadurch auch viel näher an den Lebensrealitäten von anderen Menschen, weil man sehr viel mehr Zeit einfach damit verbringt, andere Menschen anzusehen. Und das tun wir heutzutage kaum noch. Wir steigen in öffentliches Verkehrsmittel, wir gehen über die Straße, aber wir gucken fremden Menschen nicht mehr wirklich ins Gesicht, weil wir so häufig an den Smartphones hängen. Und dadurch entgeht uns ganz viel, weil wir sehr stark nur noch in unserer kleinen Bubble interagieren und mit fremden Menschen gar nicht mehr so diesen Kontakt haben. Wir haben viel weniger diesen Plausch an der Supermarktkasse oder beim Bäcker. Ich habe auch für die Recherche zu meinem Buch mit Kassiererinnen im Supermarkt gesprochen und gesagt, was das mit ihnen macht oder ob es einen Effekt hat, diese Smartphone-Nutzung. Und dem auch gesagt, das ist wie als würde man als Mensch gar nicht mehr wirklich existieren hinter der Kasse, wenn die Menschen einen mit glasigem Blick überhaupt nicht angucken, weil die so in ihr Smartphone vertieft sind oder noch parallel telefonieren, während sie bezahlen und nicht einmal kurz hochgucken. Und ich glaube, dass das einen sehr negativen Effekt auf unser Miteinander hat, diese fehlende Wahrnehmung füreinander und dieses fehlenden Blick dahin, was für Menschen sind hier noch außer mir, was für Lebensrealitäten haben die, um irgendwie auch uns die Weichheit für andere zu behalten. Was mache ich da ganz konkret? Also ich habe mir erstmal Mini-Steps irgendwie wirklich in meinem Weg zur radikalen Freundlichkeit selbst aufgegeben. Und zwar, dass ich immer, wenn ich in ein öffentliches Verkehrsmittel steige, die erste Minute nicht auf mein Smartphone gucke. Das ist unfassbar wenig und es fällt mir trotzdem manchmal schwer. Und diese Minute verbringe ich nur damit zu sitzen, zu sein, andere Menschen anzugucken, ab und zu mal zu lächeln. Und das macht schon was mit mir, weil ich bin plötzlich nicht mehr eine Fremde unter Fremden im Bus oder in der Bahn, sondern ich bin irgendwie in einem Raum, wo ich weiß, wer da mit mir sitzt, und das macht schon Unterschied.
Ja, das ist ein guter Punkt. Also da gebe ich dir völlig recht. Dieser Automatismus, ich steige irgendwo in öffentliches Verkehrsmittel und greife erstmal in meine Tasche und checke nochmal, was da gerade passiert ist, der führt schon in die falsche Richtung. In dem Zusammenhang, die Folgefrage dazu, wenn es uns jetzt gelingt, also diese Forderung, wir sollten weich und zugewandt und freundlich sein, die widerspricht ja eigentlich, würde ich sagen, dem aktuellen Zeitgeist so ein bisschen. Ich habe neulich den Spruch gehört, wir leben in einer Wolfszeit, also wir sind kein politischer Podcast, aber in der Geopolitik, geopolitisch ist es gerade eher so, dass die Unfreundlichen, die Harten und die gerade Unfreundlichkeit auch als taktisches Mittel einsetzen, zu gewinnen scheinen. Und man möchte natürlich nicht der freundliche, oder ist die Frage, ob man der freundliche Karpfen im Haifischteich sein möchte. Wie schaust du darauf, auf diesen Trend, dass gerade das Harte, das Forsche, Unfreundliche die Oberhand zu gewinnen scheint?
Also ich beobachte das auch. Ich sage manchmal, ich glaube, wir befinden uns an einem Peak der Unfreundlichkeit in unserer aktuellen gesellschaftlichen Zeit. Es geben auch viele Umfragen einher, wie Menschen das miteinander aktuell einschätzen. Viele Menschen geben an, dass sie empfinden, dass es mehr Respektlosigkeit gibt, mehr Ignoranz, mehr Hass in den Medien, aber eben auch, dass dieser Hass online auch mehr und mehr in die wirkliche Welt überschwappt. Und ich empfinde das auch so, also dass sehr viel davon aktuell da ist. Und gleichzeitig als Gegentrend empfinde ich auch eine sehr starke Sehnsucht nach wieder mehr Miteinander, nach wieder mehr Begegnungen, nach einem freundlichen Ton untereinander. Und ich glaube daran, dass auf diesen Trend auch der Gegentrend kommt. Also dass wir gerade auch merken, was das mit uns macht, in diesem ständigen Angriff gegeneinander zu sein. Wir haben die höchsten Raten an Einsamkeit aktuell in unserer Gesellschaft. Das tut uns nicht gut. Wir haben die höchsten Raten an Stress, an Depressionen. Wir sind nicht glücklich mit dem Leben, wie das Leben in der Gesellschaft gerade ist. Wir brauchen, um glücklich zu sein, gute, feste Beziehungen und Bindungen, nicht nur zu unseren engsten Menschen um uns herum, sondern auch insgesamt dieses Gefühl von Verbundenheit und Sinnhaftigkeit im Leben. Und das kommt ganz doll aus den Beziehungen zu Menschen. Und ich glaube, dass immer mehr Menschen auch fühlen, dass sich das nicht natürlich anfühlt, immer gegen andere zu sein, sondern dass da auch ein Wunsch da ist nach wieder mehr Weichheit, nach mehr Miteinander. Ich erlebe das ganz, ganz doll von Menschen, die mir schreiben in Bezug auf mein Buch. Und ich hoffe sehr, dass wir mehr Menschen erinnern können, wie gut es eigentlich ist und dass es der Urzustand von uns ist, freundlich miteinander umzugehen und darüber dann auch weniger Einsamkeit kommt und mehr Zufriedenheit im Leben.
Albert, ich vermute, das würdest du so unterschreiben, weil es ja auch darum geht, so in seinem engeren Umfeld zu wirken und darüber das zu positiv zu beeinflussen, was man beeinflussen kann. Und ich fürchte, die große Weltpolitik werden wir mit unserer Freundlichkeit vielleicht nicht unmittelbar beeinflussen, aber wenn möglichst viele Menschen das tun und dann in konzentrischen Kreisen um uns herum es sich vielleicht ausbreitet, dann kann es ja doch funktionieren.
Ja, jeder soll vor seiner eigenen Haustür kehren und dort alles herrichten. Aber wie du das ja schon eingeleitet hast, Haifische sind Salzwasserfische und Karpfen sind Süßwasserfische. Also das heißt, man bleibt einfach in seinem Süßwasser und macht da nicht mit. Sollen die Haifische da in ihrem Salzwasser mit sich machen, was sie wollen? Es ist schade, dass es so ist und dass tatsächlich so eine Tendenz da ist. Das gibt es immer wieder, aber die Welt hat immer schon in ihrer ganzen Geschichte böse Gesichter gezeigt, mal mehr, mal weniger. Ist gerade so, wie es ist. Umso mehr, finde ich, kann man Oasen des Glücks oder sollte man auch Oasen des Glücks, der Freundlichkeit, des anderen Umgangs machen. Also Philosophie ist häufig gegen den Strom schwimmen und hier wäre es das gleich. Also ich mache das nicht mit. Ich lebe das nicht in meiner Familie, meinem Freundeskreis, auch in der Schule. Herrscht ein ganz anderer Ton, der mit dieser Welt, wie du sie beschrieben hast, überhaupt nichts zu tun hat. Und da bin ich froh drum. Mehr kann ich nicht tun. Und darauf hoffen, dass sich vielleicht da auch mal wieder was ändert. Es wird sich auch irgendwann was ändern.
Nora, damit würde ich gerne zu einer Abschlussfrage zu dir kommen. Und zwar, mich würde noch interessieren, vielleicht gibt es dazu ja auch wissenschaftliche Studien, aber vielleicht hast du auch ein Bauchgefühl dafür. Ich glaube, dass diese Zugewandtheit und Freundlichkeit, die du versuchst voranzubringen, auch ganz viel mit Charisma zu tun hat. Kannst du dazu was einschätzen, wie man, ob Freundlichkeit und Zugewandtheit eine Art Voraussetzung für Charisma ist?
Sag mir zunächst einmal kurz, was du mit Charisma meinst.
Menschen, die den Raum betreten und zu denen man schon mal von vornherein, die so einen Vertrauensvorsprung bekommen, Vorschuss bekommen, denen es leichter fällt, andere von sich einzunehmen, die positiv von sich zu positiv zu beeinflussen. Ja, einfach Menschen, wo man das Gefühl hat, die eine gewisse Aura umgeben und eine tendenziell eben eine positive Aura.
100%. Also wenn ich an so extrem charismatische Menschen denke, in meinem beruflichen Leben oder auch im freundschaftlichen Leben, das sind Menschen, die es schaffen, diese Haltung der Freundlichkeit zu leben, aber gleichzeitig eben nicht kein Pushover zu sein, also nicht alles mit sich machen lassen, also die irgendwie straight sind und trotzdem freundlich, also dieses beides schaffen zu leben, die setzen ihre Grenzen, die sagen nein, aber die sind dabei immer freundlich und respektvoll, und das ist für mich, hängt das ganz klar mit Charisma zusammen.
Und ich hoffe darauf, dass der Kollege Albert noch ein letztes Zitat für uns als Abschluss von diesem wunderbaren Gespräch hat. Also ich, bevor du das, du kannst nochmal kramen, Albert, aber bevor du das tust, würde ich mich sehr gerne bei dir, Nora, bedanken, dass wir heute mit dir sprechen konnten. Ich fand es wie immer super spannend, wenn diese Schnittstelle zwischen Psychologie, die du ja weitgehend repräsentierst, und Philosophie, wenn das zusammenkommt, da wird es aus meiner Sicht immer besonders spannend, und deswegen war das wirklich ein sehr inspirierendes Gespräch. Ich werde morgen auch die beiden, die mich nicht zurückgrüßen, weiter grüßen oder wieder neu grüßen. Aber auch sonst versuchen, wirklich ganz bewusst das Thema Freundlichkeit stärker noch zu leben und zu implementieren. Also vielen Dank dafür. Und auch an der Stelle sei nochmal darauf hingewiesen, auf dein Buch Radikale Freundlichkeit, was im Kailash Verlag, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, also ein Penguin-Tochter, glaube ich, ne? Also ein wirklich großer Verlag, erschienen ist. Und ich bin sehr gespannt, was dein nächstes Buch oder deine nächste Aktivität sein wird.
Danke, dass ich dabei sein durfte heute.
Ja, danke dir auch von meiner Stelle aus, Nora, für dieses wichtige Thema. Arbeite weiter dran. Ich tue es auch in meiner Schule und beispielsweise auch mit einem Wort. Ich soll ja mit einem Zitat abschließen. Es geht darüber, ich habe ja davon erzählt, ich habe mir abgewöhnt, mich über Menschen zu beklagen oder zu ärgern. Und ich sehe da die Gleichheit. Ich sehe, die haben da Probleme. Nora deutete das auch an. Wir kennen das alles nicht. Wir kennen die Umstände nicht. Ein Satz von einem Konfuzianer, Zhongzi, der lebte, glaube ich, im 3. oder 2. Jahrhundert vor Christus. An das muss ich da auch häufiger denken. Der sagte einmal, wer über seine Mitmenschen klagt, hat selbst beklagenswert versagt. Das finde ich so gut. Also nicht klagen, verstehen. Und nicht anklagen, helfen.
Und eben auch nicht lästern. Das fand ich auch nochmal ein super Impuls, den du reingegeben hast, Nora. Also das ist auch, ich hoffe, ich bin kein großer Lästerer, aber es passiert halt hin und wieder mal, dass man sich irgendwas nicht verkneifen kann. Das nicht zu tun, wenn man sagen kann, ein Freundeskreis ist lästerfrei oder da hat es keiner nötig, über den anderen zu heimlich hintenrum zu lästern, das finde ich eine Riesenqualität. Gut, vielen Dank an euch beide. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören und Reinschalten. Macht es auch das nächste Mal bei der Pudel und der Kern. Und bis dahin, alles Gute, haut rein, ciao, ciao.
Der Pudel und der Kern, der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholt. www.pudel-kern.com